herrlich, gemeinsam mit euch Lobpreis zu machen. Das ist ein Vorrecht, wenn man hierher kommt. Ich kenne ganz wenig Leute aus eurer Gemeinde, aber man kommt hier rein und die Grundlage des Lebens ist dieselbe. Und man begrüßt einander, man betet miteinander, man lobt den Herrn miteinander und es ist einfach Einheit da. Das finde ich klasse. Ich freue mich, hier zu sein und ich danke dir, Oskar, dass du mich eingeladen hast. Ich will ganz kurz sagen, ein bisschen was zu meiner Person, Thorsten Rühl. Ich bin 47 Jahre alt, wohne in Darmstadt, gehe auch dort ins christliche Zentrum in Darmstadt. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, habe also von Kindheit auf Jesus kennengelernt und mich auch für ihn entschieden. Und das ist eine prima Sache. Die Kinder sind jetzt weg. Ich wollte den Mut machen und einfach sagen, auch wenn es manchmal nervt, in der christlichen Familie aufzuwachsen, weil irgendwie die Regeln anders sind als anderswo, es ist trotzdem gut, weil so viel in einem reingelegt wird. Oder andersrum gesagt, Gott hat so viel in einem reingelegt, was die Eltern, die christlich sind, das einfach entdecken und rausholen können. Das ist prima. Ich war 40 Jahre lang Christ, hatte eine persönliche Beziehung zu Jesus, bis ich gemerkt habe, dass mein Glaube verhältnismäßig zweidimensional war. Da gab es den Vater und den Sohn. Aber der Heilige Geist hat irgendwie eine untergeordnete Rolle gespielt. Das ist in unserer Prägung, in der ich aufgewachsen bin, auch tatsächlich der Fall gewesen. Und ich habe gedacht, Mensch, irgendwie, da ist ja eine Person des Heiligen Geistes, mit der hast du dich noch nicht beschäftigt. Wie gesagt, ich war 40 Jahre alt. Und da habe ich angefangen, so mich mit zu beschäftigen und habe die Bibel in die Hand genommen, Predigten gehört, Bücher gelesen etc. und habe gemerkt, der Glaube, der wird plötzlich dreidimensional. Da kommt eine komplette neue Dimension dazu und dieser Glaube verändert sich in einer Art und Weise, wie ich mir das die 40 Jahre vorher gar nicht vorstellen konnte. Und meiner Frau ging es ähnlich, die war ein bisschen früher an der Stelle schon, wie das bei den Frauen oft der Fall ist, die sind uns Männer ein bisschen voraus. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir unseren Glauben nochmal von Grund auf an lernen wollen und sind deswegen 2013 für 2 Jahre auf die Bibelschule nach Bad Gandersheim gegangen. Ich habe nach 27 Jahren bei Merck gekündigt in Darmstadt und wir sind dorthin gegangen und haben die Bibelschule besucht. Und seit 2 Jahren sind wir wieder zurück und seit dieser Zeit bin ich bei der Christoffel-Blinden-Mission als Personalleiter. Das ist meine Geschichte. Und es ist ganz klar, wenn man auf einer Bibelschule ist, was macht man auf einer Bibelschule? Man nimmt das Wort Gottes in die Hand, man hört darüber, man studiert darin, man nimmt die Bibel wesentlich intensiver wahr, als man es vielleicht sonst im Leben wahrnimmt. Und damit habe ich auch festgestellt, dass das, was in der Bibel steht, natürlich auch eine ganz andere Autorität für mein Leben hat, als ich das vielleicht vorher so wahrgenommen habe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich finde, dass wir als Christen mehr und mehr in recht herausfordernden Zeiten leben. Wenn ich so die Nachrichten anschaue oder die Zeitung lese oder heute scrollt man durch die Zeitung oder mich mit Kollegen und Freunden unterhalte, dann habe ich oft das Gefühl, dass alles, was mir persönlich wirklich wichtig ist, so heute nicht mehr gilt oder gerade aufgegeben wird. Und das so in rasender Geschwindigkeit. Ich will nicht sagen, dass es hier in der Gesellschaft irgendwie eine Werteerosion gibt. Das würde bedeuten, dass man sich über Werte nicht mehr unterhält. Nein, ganz im Gegenteil. Man spricht ganz viel von Werten. Und es wird auffällig oft werden Werte benannt. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Aber obwohl dieselben Werte auch zu meinem persönlichen Wertegerüst dabei sind, will ich einfach sagen, ich habe festgestellt, dass Gottes Sicht der Dinge und sein Wille oft diametral dem gegenübersteht, was die Welt und der Zeitgeist unter den gleichen Werten verstehen. Geht es dir ähnlich? Dann kann ich nur sagen, willkommen im göttlichen Kontrastprogramm. In einer von meinen Lieblingsstellen in der Bibel heißt es in Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt oder dieses Zeitalters, so sagt die Elberfelder oder Luther sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich oder Schlachter, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern werdet verwandelt oder lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes, des Denkens, des Wollens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wir brauchen Orientierung, wir brauchen einen Kompass, der uns zeigt, was der Wille Gottes ist, was der Maßstab für unser Denken und Wollen und unser Handeln als Christen sein sollte. Ohne diesen Fixpunkt sind wir orientierungslos und hilflos den Wellen der Zeit ausgeliefert. Und dieser Fixpunkt ist das Wort Gottes, die Bibel. Sie ist Maßstab unseres Denkens und Handelns. An ihr richten wir uns aus. Durch sie erkennen wir den Kontrast zwischen göttlichem Willen und der Ausrichtung der Welt. Und deswegen heißt mein Thema heute Morgen Autorität des Wortes Gottes. Und ich habe mal geguckt, was so die Lexika über das Wort Autorität sagen. Da habe ich gefunden im Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Autorität ist die Machtbefugnis, auf jemanden einzuwirken, das heißt Einfluss zu nehmen. Oder Wikipedia. Autorität ist die Stellung, die einer Institution oder Person zugeschrieben wird und bewirken kann, dass Menschen in ihrem Denken und Handeln sich nach ihr richten. Nach diesen Definitionen könnte man also mein Thema Autorität des Wortes Gottes auch benennen, die Machtbefugnis der Bibel, Einfluss auf das Denken und Handeln von Menschen zu nehmen. Und ich frage dich, gibst du Gottes Wort die Erlaubnis, die Gelegenheit, auf dein Denken und Handeln einzuwirken? Auch oder gerade da, wo sie im Kontrast zu dem gesellschaftlichen Mainstream steht? Die Wissenschaft sagt, dass alles durch Urknall und Evolution entstand. Die Bibel berichtet von einem Gott, der als Schöpfer des Universums gilt. Der Feminismus sagt, mein Bauch gehört mir, ich habe das Recht auf Abtreibung. Die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Der Teufel sagt, dass zwischen dem Menschen und Gott eine unüberbrückbare Kluft ist. Die Bibel sagt, dass Gott Mensch wurde, weil er dich liebt. Facebook gibt seinen Nutzern neben weiblich und männlich ca. 60 weitere Möglichkeiten, ihre sexuelle Identität zu bestimmen. Die Bibel sagt, Gott schuf den Mensch als Mann und Frau. Intellektuelle sagen dir, dass letzten Endes Wissen, Erkenntnis und Verstand zählen. Die Bibel sagt dir, dass Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht hat. Die Werbung sagt dir, wie und wer du werden musst. Die Bibel sagt dir, wer du bist. Dein Arzt sagt dir, dass du krank bist. Die Bibel sagt dir, dass du in Jesu Wunden geheilt worden bist. Dein Gewissen sagt dir, dass du ein Sünder bist. Die Bibel sagt dir, dass du ein Heiliger bist. Religion sagt dir, dass es darauf ankommt, was du für Gott tust. Die Bibel sagt dir, dass es darauf ankommt, was Jesus längst für dich getan hat. Es ist von entscheidender Bedeutung für unser Leben, dass wir der Bibel als Gottes Wort, dass wir die Bibel als Gottes Wort akzeptieren. Jesus als Herrn anzunehmen bedeutet auch, das Wort Gottes als verbindlichen Maßstab anzunehmen und bereit zu sein, das eigene Leben darauf basierend verändern zu lassen. Warum ist das so? Und dazu lese ich Verse aus 1. Johannes 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Weiter bei Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, ist ganz klar Bezug auf Jesus genommen. Und er, in Offenbarung 19, Vers 13, Jesus ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Der Name Jesu ist das Wort Gottes. Der Grund, warum jemand, der Jesus als Herrn angenommen hat, auch das Wort Gottes als verbindlichen Maßstab ansehen muss, ist, weil Jesus das fleischgewordene Wort Gottes ist, weil Gott selbst dieses Wort ist. Und wenn das wahr ist und die Bibel zeigt, dass es wahr ist, dann schaut euch mal folgenden Vers an. 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in das selbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wenn wir in Gottes Bild der Herrlichkeit verwandelt werden wollen, dann müssen wir ihn und seine Herrlichkeit anschauen. Das heißt, wir müssen Gottes Wort anschauen. Gottes Wort verwandelt uns in sein Bild der Herrlichkeit. Ihr habt unten in euren Infotafeln stehen, wir wollen einander helfen, eine anbetende, dienende, verkündigende Gemeinde zu sein und Jesus immer ähnlicher werden. Hier steht es, das Geheimnis, was dahinter steckt, wie werden wir Jesus ähnlicher? Indem wir ihn anschauen und in sein Bild verändert werden. Indem wir Gottes Wort anschauen und in sein Bild verändert werden. Und noch was, durch das Anschauen werden wir verwandelt. Das ist im Passiv geschrieben. Nicht wir verwandeln uns in sein Bild der Herrlichkeit, sondern wir werden verwandelt in dasselbe Bild, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht, steht hier. Nicht durch dich und deine eigenen Werke, sondern durch Gottes Geist selbst, durch sein Wort. Willkommen im göttlichen Kontrastprogramm. Mein zweiter Punkt, die Bibel ist von Gott inspiriert. Warum ist es eigentlich so relevant, dass die Schrift göttlich inspiriert ist? Redet Gott in der Schrift, dann ist es ein Wort mit göttlicher Autorität. Reden aber nur Menschen, so kann die Schrift jederzeit an gesellschaftliche Trends angepasst werden und an Meinungen von Menschen angepasst werden. Wer nach Gründen sucht, die Bibel abzulehnen, wird sicherlich welche finden. Wer sich jedoch von ihrer Wahrhaftigkeit überzeugen lassen will, wird umso mehr Gründe finden, an die Bibel zu glauben. Der entscheidende Punkt ist also nicht unser Verstand, sondern unser Herz. Wie bei unserer Bekehrung zu Jesus als unserem Herrn und Retter, basiert auch unsere Beziehung zu Gottes Wort auf einem Schritt des Glaubens und der Unterordnung. In 2. Timotheus 3,16 lesen wir, und ich lese nur den Anfang des Verses, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und wenn ihr das Wort mal im Griechischen nachschaut, dann heißt das eingehaucht. Eingegeben meint hier, dass das Wirken Gottes beim Entstehen der Bibel einfach mitgewirkt hat. Gott gibt den Impuls zum Schreiben, er lenkt den menschlichen Verstand beim Schreiben, er bewahrt vor Fehlern, aber er erhält die Eigenheit des Menschen, das erkennt man, wenn man die Briefe liest, man kann schon ein Stück weit sagen, das ist eher so der Duktus von. Dadurch ist Gott und der Heilige Geist der Verfasser der Bibel. Inspiration ist folglich der göttliche Einfluss, der die korrekte Weitergabe von Wahrheit in menschliche Sprache gewährleistet. Gott spricht durch Menschen zu uns und im Endeffekt ist es Gott selbst, der zu uns spricht. Das Geheimnis der Inspiration der Bibel ist vergleichbar mit dem Geheimnis der Menschwerdung, der Inkarnation Christi, die ich vorhin aus Johannes 1 gelesen habe. Das Wort wurde Fleisch. In beiden Fällen nahm das ewige Wort Gottes die Form dieser Welt an. Gott begibt sich auf unsere Ebene und will uns begegnen. Aus der göttlichen Inspiration der Schrift folgt ihre Autorität, ihre Vollkommenheit, Wirksamkeit, Unfehlbarkeit und außerdem folgt aus der göttlichen Inspiration, dass die Bibel die Wahrheit ist. Und endgültige Wahrheit ist nicht Subjektives, sondern etwas Objektives. Wahrheit existiert außerhalb von uns und bleibt wahr, egal was wir darüber denken. Wahrheit ist per Definition ebenso feststehend und beständig, wie Gott feststehend und beständig ist. Mein dritter Punkt. Gottes Wort ist fruchtbringender Same. Und ich sage sehr deutlich, wenn du nicht verstehst, wie wichtig das Wort Gottes ist und es nicht angemessen ehrst, wird es dir nicht viel Nutzen bringen. Du musst die Bedeutung des Wortes kennen. Die Kraft Gottes liegt in seinem Wort. Heute ist Wochenspruch aus Johannes 6,63, dass das Wort, was Jesus zu uns geredet hat, das ist Leben und Geist. Die Kraft Gottes liegt in seinem Wort. Und vielleicht fragst du dich ja, und wie kann ich diese Kraft freisetzen? Nimm das Wort, steck deine Nase da rein, denke darüber nach und lass dein Denken verändern und erneuern. Dein Wachstum hängt entscheidend davon ab, wie sehr du dich dem Wort Gottes aussetzt, wie sehr du bereit bist, dich von ihm beeinflussen zu lassen. Ich lese aus Markus 4, 26 bis 28. Und wenn man alle vier Evangelien nebeneinander legt, dann stellt man fest, dass Jesus an diesem Tag 10 Gleichnisse gelehrt hat. Und alle, in allen Gleichnissen ging es darum, wie das Reich Gottes funktioniert. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same sprießt hervor und wächst. Er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Jesus vergleicht das Reich Gottes mit dem Säen, mit dem Wachsen und dem Fruchtbringen eines Samens. Der Same selbst steht für das Wort Gottes. Als Gott die Erde schuf, schuf er jeweils nur das erste Exemplar jeder Art, den ersten Baum jeder Baumart, das erste Tier jeder Tierart, den ersten Menschen. Nur die jeweils erste Schöpfung der jeweiligen Art und legte Samen hinein. In diesen Samen legte er die Fähigkeit, sich nach seiner Art fortzupflanzen, zu vermehren und wachsen. Tiere, Pflanzen, Menschen, alles, was lebt, pflanzt sich durch einen Samen fort. Du selbst bist das Ergebnis eines Samens. Alles lebt durch das Prinzip des Samens. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft. Wenn du einen Garten anlegst, dann gehst du nicht hinaus, gräbst den Boden um, legst die Hände auf und bittest Gott, dass er Pflanzen hervorbringt. Nein, so funktioniert das nicht. Die Erde bringt nur Frucht hervor, wenn ein Same ausgesät wurde. Du musst Samen säen. Wenn du Kinder haben willst, musst du Samen säen. Wir beten auch für Menschen, die bisher keine Kinder bekommen haben. Das ist gut und richtig und stellt die göttliche Ordnung wieder her. Aber niemand wird ein Kind bekommen ohne Samen. Alles in der natürlichen Welt funktioniert durch Samen und keiner bestreitet das. Aber wenn es um das geistliche Leben geht, dann beten wir, oh Gott, lass mich zu einem reifen Christen werden. Oh Gott, benutze mich. Oh Gott, rette meine Ehe. Schenke mir Wohlergehen, Freiheit, Frieden, Freude. Aber hast du einen Samen genommen und in dein Herz und in deine Gedanken gesät? Auf welchem Wort stehst du? Ja, irgendwo in der Bibel steht doch, dass wir durch seine Wunden geheilt sind, oder? Entschuldige, aber wenn das deine Art ist, mit Gottes Wort umzugehen, wirst du nicht viel erwarten können. Du musst das Wort Gottes, das heißt Gott selbst, kennen. Eine enge Verbindung zu ihm haben. Weißt du, du kannst nicht neben jemandem stehen und schwanger werden. Es bringt auch nichts, aus demselben Glas zu trinken wie eine Schwangere und zu hoffen, dass man schwanger wird. Nein, du brauchst eine intime Beziehung, in der ein Same gesät wird. Und ich habe den Eindruck, dass viele Christen den Schwerpunkt nicht auf den Samen legen. Was sie tun, ist, sie beten, sie rennen von Konferenz zu Konferenz. Sie sorgen sich darum, dass ganze Gebetsgruppen sich mit ihrem Anliegen eins machen. Und versteht mich nicht falsch, das ist alles korrekt und richtig und nicht verkehrt. Aber sie haben keine Zeit im Wort Gottes verbracht. Und trotzdem sagt die Bibel, dass es sein Wort ist, welches das Leben in sich trägt. Er sandte sein Wort und heilte sie, Psalm 107, Vers 20. Oder dass es Gottes Wort ist, das uns Heilung bringt und Leben für alle, die es finden, Sprüche 4, 22. Das Wort Gottes ist das Prinzip, wie das Reich Gottes funktioniert, sagt Jesus selbst. Ich könnte darüber stundenlang reden, aber ihr müsst selbst darüber nachsinnen. Ihr müsst euch klar werden, dass nichts geschieht, bis das Wort Gottes ausgesät ist. Das ist ein Gesetz. Das ist ein grundlegendes Prinzip Gottes. Und so viele Menschen sind enttäuscht. Sie haben gebetet, sie haben ein heiliges Leben geführt. Sie haben alles getan, was sie wussten und trotzdem haben sie nichts von dem gesehen, wofür sie gebetet haben. Es geht darum, den Samen des Wortes Gottes in dein Herz auszusehen. Du musst nicht der Klügste oder die Theologischste oder der Reifste sein. Es genügt, den Samen des Wortes Gottes in dein Herz zu sehen. Damit bringst du diesen fruchtbringenden Prozess in Gang. Und schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same sprießt hervor und wächst. Er weiß selbst nicht wie, Vers 27. Ich weiß nicht, wie dieser Prozess des Wachsens genau abläuft. Es heißt hier, dass der Mensch, der sät, selbst nicht weiß, wie der Same aufsprießt und wächst. Seit Menschengedenken essen wir die Früchte, die wachsen und wissen dennoch nicht, wie der Same funktioniert. Wir könnten alles Wissen und alles Geld aller Menschen zu allen Zeiten zusammenwerfen und versuchen, ein Samenkorn herzustellen. Und wir würden was kreieren, was aussieht wie ein Samenkorn, sich anfühlt wie ein Samenkorn, was riecht wie ein Samenkorn, genauso schwer ist, alles genauso. Aber es würde keine Frucht bringen. Es wird nicht mal beginnen zu wachsen. Wir wissen nicht, was es zum Wachsen bringt. Es ist ein Wunder. Keiner weiß, wie es funktioniert, aber das bedeutet nicht, dass es nicht funktioniert. Es wurden sogar Saatkörner in den Gräbern von Pharaonen gefunden, die dort 4000 Jahre lagerten. Und als diese eingepflanzt wurden, begannen sie zu wachsen. 4000 Jahre später ist dieses Wunder immer noch in diesem Samen. Ich habe jahrelang Tür zu Tür mit einem promovierten Biologen gesessen und irgendwann hat mich das mal interessiert. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, sag mal Peter, ist es eigentlich wissenschaftlich schon rausgefunden, wie so dieses Leben in diesen Samen reinkommt. Warum wächst ein Same? Und dann sagt er, ja, also wir haben unheimlich viel schon rausgefunden. Es gibt also so Feuchtigkeit als Kriterium und Druck und Wärme. Und es gibt ein paar Rahmenbedingungen, die kennen wir. Aber ganz ehrlich, wie das Leben da reinkommt oder auch rauskommt, wissen wir nicht. Wir denken nicht darüber nach, aber alles, was wir im Natürlichen zum Wachsen zu uns nehmen, kommt von einem Samen. Fleisch, Soja, Öl, Gemüse, Wein. Alles hat seinen Ursprung in einem Samen. Und so ist das Wort Gottes der Samen, der alles im geistlichen Leben funktionieren lässt. Wenn du das wirklich verstehst, wenn du darüber eine tiefe Offenbarung bekommst, dass das Wort Gottes für das Reich Gottes dieselbe Funktion hat wie der Same im Natürlichen, dann geh nicht einfach nur hin, wenn du das Eingreifen Gottes in deinem Leben brauchst und bet dafür und bitte jemanden für dich zu beten, sondern geh in das Wort Gottes, nimm Schriftstellen, fang an darüber nachzudenken, so säst du das Wort. Wenn du Weisheit in der Erziehung deiner Kinder brauchst und Jesus, ich brauche sie, oder Wiederherstellung für deine Ehe oder Führung im Job, nimm Schriftstellen und fange an darüber nachzudenken. Nicht nur mit deinem Verstand, sondern lass die Schriftstellen zu deinem Herzen sprechen. Gewinne eine Offenbarung darüber. Setze deinen Glauben hinein. Lass dich vom Heiligen Geist lehren. Nimm das Wort Gottes und säe es aus und empfange das darin verborgene Leben in deinem Leben. Wisst ihr, wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, dann ist nicht das der Moment, wo sie es empfängt, sondern die Empfängnis fand viel früher statt, nämlich in dem Augenblick, als der Samen empfangen wurde. Zuerst wusste nicht mal sie selbst, dass sie empfangen hat, dann wusste es nur sie und später sahen es auch die anderen. Aber empfangen hat sie das Kind nicht erst mit der Geburt. Mancher von euch ist gerade dabei zu empfangen. Manche von euch tragen aus. Und manche bringen vielleicht gerade zur Welt, was sie gesät haben. Aber es gab diesen Augenblick, wo der Same in euch eindrang. In der Geschichte heißt es, dass der Sämann schläft und aufsteht Tag und Nacht und die Saat eine Weile braucht, bis sie keimt, wächst und Frucht bringt. Was würde passieren, wenn er am nächsten Tag hingehen würde, weil er neugierig ist, und sie wieder ausgräbt, die Samen, weil er wissen möchte, ob bereits was gewachsen ist oder weil er nun endlich die Frucht sehen will? Nichts. Der Same könnte nicht keimen und zu einer fruchtbringenden Pflanze werden. Was du tun musst, ist, dass du glaubst, dass da ein Wunder in diesem Samen steckt. Du kannst nicht in die Erde schauen, genauso wenig wie du in dein Herz schauen kannst, um zu sehen, ob der gesäte Samen bereits anwächst. Lass ihn dort. Bewahre ihn in deinem Herzen und dann wird er Frucht bringen zu seiner Zeit. Wenn ich in meinem Garten Samen ausgesät habe, beispielsweise im Frühjahr habe ich ein paar Lücken in meinem Rasen mit Rasensaat ausgesät, dann habe ich den Bereich abgesperrt. Ja, ich habe so ein Band gezogen und habe ein bisschen Alufolie dran, dass es rasselt, dass unser Hund da nicht draufläuft. Ich lasse auch meine Kinder nicht mehr da drauf spielen. Ich wässere regelmäßig und dünge auch von Zeit zu Zeit. Ich sehe tagelang keinen Unterschied. Aber ich schütze den Bereich, weil ich erwarte, dass dort was wächst. Ich sehe schon das satte Grün vor meinen Augen. Wenn ich nach 2 bis 3 Tagen die Pflege aufgebe und den Bereich wieder als Tobefläche für meine Kinder freigebe oder für unseren Hund, oder wenn ich überlege, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, da einen Parkplatz hinzubauen und schon mal hingehe und den Boden verdichte oder meinen Pool drauf aufbaue, damit im Sommer die Kinder was zu planschen haben, dann werde ich nur ein sehr kümmerliches Ergebnis haben, wenn überhaupt. Und genauso ist es, wenn ich eine Wahrheit aus dem Wort Gottes in mein Herz sähe und mich nicht ernstlich daran orientiere oder Alternativen bedenke oder zweifle, ob das tatsächlich so ist oder vielleicht auch vergesse, was ich gesät habe, ich werde die Verheißung Gottes nicht oder nur sehr kümmerlich erleben. Du musst dahin kommen, dass du dem Wort Gottes absolut vertraust und dass du dir seiner Wirksamkeit zu 100% sicher bist. Da ist ein Wunder in diesem Samen. Gott hat sein Leben in diesen Samen hineingelegt. Es wird funktionieren und Frucht bringen, nach seiner Art und nach seiner Zeit. Vielleicht ist der ein oder andere von euch hier und empfängt diese Botschaft, aber wenn du nach Hause gehst und die Frucht nicht gleich sichtbar ist und die Sorgen des Alltags kommen und andere Menschen sich vielleicht gegen diese Offenbarung stellen, dann zweifelst du, ob das wirklich wahr ist und beginnst den Samen wieder auszugraben oder trampelst alles nieder. Ich ermutige dich, das, was du hörst, in deinem Herzen zu bewahren und zu vertrauen, dass dieses göttliche Prinzip auch bei dir und in deinem Leben gilt. Ich ermutige dich auch, nicht hier rauszugehen und zu sagen, ah, jetzt habe ich es kapiert, jetzt kann ich es allen zeigen. Lass das Wort wachsen, grabe es nicht aus, um es den anderen zu zeigen, dass es funktioniert. Lass es wachsen und zu seiner Zeit werden die anderen die Frucht sehen. Wisse und vertraue einfach, dass es funktioniert. Und noch was. Zu Beginn findet das meiste Wachstum unterhalb der Erde statt. Unsichtbar. Der Same schlägt Wurzeln. Er breitet sich innerhalb eines nicht sichtbaren Bereichs aus. Und jeder von uns wünscht sich die sichtbaren Resultate, die Früchte dessen, weshalb wir diesen Samen überhaupt gesät haben. Aber zuerst muss die Saat Wurzeln schlagen und sich im Boden befestigen, damit die Pflanze gut versorgt ist und auch bei schwierigen Witterungsbedingungen stabil bleibt. Auch wenn es nicht sichtbar ist, es tut sich was und die Pflanze wächst. So legst du das Wort Gottes in dein Herz und glaubst, dass es der unvergängliche Same ist, wie es im 1. Petrusbrief steht. Und du hältst daran fest und wartest, bis Frucht entsteht. Es braucht seine Zeit, aber gib nicht auf. Vertraue diesem unvergänglichen Samen. Vers 28, die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst den Halm, dann die Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Du bist die Erde. Hast du gewusst, dass dein Herz so angelegt ist, dass es Frucht bringt? Das, was eingepflanzt wird, wird wachsen, egal was du einpflanzt. Du kannst Dornsträucher einsehen, Unkraut und Disteln, und der Boden wird daraus Unkraut und Dornsträucher und Disteln wachsen lassen. Oder es wird Getreide, Gemüse und Obst hervorbringen, je nachdem, was du eingepflanzt hast. Deinem Herzen ist es gewissermaßen egal, was gesät wird und was eingepflanzt wird. Es ist einfach so gemacht, dass es wachsen lässt, was eingepflanzt ist. Wenn du deinen Garten neu angelegt hast, brauchst du mir nicht zu sagen, was du eingepflanzt hast. Ich werde es sehen. Sobald die Saat aufgeht, kann ich es sehen. Du kannst mir sagen, aber ich wollte doch Sonnenblumen in meinem Garten haben. Wenn nur Mohn wächst, sehe ich, dass Mohn gesät wurde. Kann sein, dass es nicht mal du selbst gewesen bist, das gemacht hast. Dann hast du auf deinen Garten vielleicht einfach schlecht aufgepasst. Aber wenn ich deinen Garten anschaue, sehe ich, was gesät wurde. Aber der Löwenzahn, wirst du sagen, den habe ich nicht gesehen. Der ist einfach so hier reingeschwebt. Da kann ich nichts dafür. Kann sein. Dann reiß ihn raus, und zwar bevor er Frucht bringt und dein ganzes Beet überwuchert. Und das Gleiche gilt für dein geistliches Leben. Wenn du ängstlich bist oder lieblos oder ohne Zukunft, dann weiß ich, was in deinem Herzen eingesät wurde, auf was du dich konzentriert hast, was Priorität in deinem Leben hat. Wenn du ständig über all die Dinge nachdenkst, die schief gehen könnten, dann wundere dich nicht, dass Angst in deinem Garten wächst. Wenn du dir regelmäßig irgendwelchen Junk im Fernsehen oder im Internet anschaust, dann wundere dich nicht, dass du in deinem Herzen keinen Frieden hast. Aber die Wut, die Unsicherheit, die Einsamkeit, dafür kann ich nichts. Du kennst meine Lebensumstände nicht. Es ist dein Garten und du alleine bestimmst, was darin wächst. Sind es Dornen und Disteln, dann reiß sie raus. Martin Luther hat mal gesagt, ich kann nicht verhindern, dass ein Vogel über meinen Kopf fliegt, aber ich kann verhindern, dass er ein Nest darauf baut. Wir sind Einflüssen, Gedanken und Worten ausgesetzt, die Dornen und Disteln gleichkommen. Aber wir können entscheiden, ob wir uns darauf fokussieren und sie wachsen lassen oder ob wir sie rausreißen und gute Saat säen. Was erwarten wir, dass in unserem Garten sät, wenn wir unser Herz beinahe rund um die Uhr vollmüllen lassen und dagegen vielleicht 5 Minuten Bibellese stellen, wenn überhaupt. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Das ist ein weiteres wichtiges Prinzip. Ich hatte das vorhin schon bereits angerissen. Wachstum braucht Zeit. Wachstum erfolgt nach und nach. Wachstum geht nicht von jetzt auf gleich. Du wirst nicht mit einem Schlag von null in die Fülle kommen. Wachstum ist ein Prozess. Vielleicht wünschst du dir, eine Erweckung zu starten oder einen großen Heilungsdienst aufzumachen oder Leiter einer gesellschaftstransformierenden Gemeinde zu sein. Aber wenn du noch keiner Person in deinem Umfeld von Jesus erzählt hast, oder noch niemanden die Hand zur Heilung aufgelegt hast, oder dich nicht traust, in deinem Hauskreis eine Andacht zu halten, dann wirst du darin wachsen müssen, bevor du die vielfältige Frucht bringen kannst, die du dir wünschst und die Gott tatsächlich in dich hineingelegt hat. Samen bringen nicht einfach plötzlich Frucht. Da ist zuerst der Same, dann der Halm, die Ähre, und dann die Frucht. Das ist im Natürlichen der Fall und gilt ebenso für das Reich Gottes. Du hörst vielleicht immer wieder auf Konferenzen oder liest in Büchern von großen Wundern und wunderbaren Dingen und willst auch in deinem Leben genau solches sehen. Und ich sage dir, es ist Gottes Wille für jeden von uns, seine Wunderkraft zu sehen. Aber es ist ein Prozess, es nimmt zu. So wie du einen 100-Meter-Lauf nicht abkürzen kannst, um schneller ans Ziel zu kommen, so kannst du deinen Wachstumspfad nicht verkürzen. Wenn du dich näher beschäftigst mit diesen Menschen, die die Kraft Gottes auf wunderbare Weise erlebt haben, so wirst du feststellen, dass da ein Prozess des Säens und des Wachsens vorangegangen ist. Eine Zeit in Gottes Wort, des Suchens von Gottes Angesicht. Auch eine Zeit von Gegenwind, der Anfechtung, von Kampf. Eine Zeit der Widrigkeit und des Durchhaltens. Wie auf einem Acker, wo Wind und Wetter und natürliche Feinde das Wachstum erschweren und verlangsamen. Aber so entstehen an diesen Stielen diese Wachstumsknoten, die ihr alle kennt, wenn ihr mal einen Weizenhalm anschaut, die letztendlich den Halt geben, damit der Sturm und Regen standhält und seine Frucht bringen kann. Wir alle wissen, dass das im Natürlichen so ist und Jesus sagt in diesem Gleichnis, im Geistlichen funktioniert es exakt genauso. Es gibt Gesetze im Natürlichen, die Gott nicht außer Kraft setzt, wenn du dich nicht daran hältst. Du kannst nicht von einem Hochhaus springen und darauf hoffen, dass Gott das Gesetz der Schwerkraft außer Kraft setzt, um dich zu retten und die ganze restliche Welt in Chaos stürzen würde. Und wir alle sagen, ja, das ist ja logisch, das wird ja auch niemand machen. Aber genauso verhalten wir uns oft, wenn es um die Dinge im Geistlichen geht. Wir lesen die Bibel und erwarten sofortige Ergebnisse, weil jetzt haben wir es ja kapiert. Wir sinnen nicht darüber nach. Wir lassen unser Denken und Handeln nicht verändern. Aber Gott wird diese geistlichen Gesetze nicht außer Kraft setzen. Wachstum braucht Zeit. Erst der Same, dann der Halm, die Ehre und dann das volle Korn. Und vielleicht bist du jetzt ein bisschen frustriert und sagst, ach, ich hatte irgendwie gehofft, dass das schneller geht. Aber ich sag dir, wenn du einmal begonnen hast, diesen Samen des Wortes Gottes in dein Leben zu säen und dabei bleibst, dann startest du eine Dynamik, die die Frucht hervorbringt, zu der Zeit, wenn du es brauchst. Ich komme zum Schluss. Das Wort Gottes zeigt uns das göttliche Kontrastprogramm. Es offenbart uns Gottes Wille und gibt uns Orientierung. Es ist die ultimative Richtschnur für unser Leben. Gott selbst ist das Wort. Wenn wir an ihn glauben, müssen wir auch seinem Wort Glauben schenken. Durch das Anschauen seines Wortes werden wir in sein Bild der Herrlichkeit verwandelt. Gottes Wort ist Gott gehaucht. Es ist wahr, ewig, vollkommen wirksam. Gottes Wort ist der unvergängliche Samen. In ihm steckt die lebensspendende Kraft Gottes. Säen wir diesen Samen in unser Herz, wird Frucht entstehen. Das verspricht uns sein Wort und damit Gott selbst. Amen.